Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, seid ihr auch schon im Herbst angekommen? Ich war in dieser Woche für einige Tage in der Nähe von Graz auf der Pastoren- und Missionarstagung, einem recht abgeschiedenen Ort, fast eine Kommunität wie ein kleines Kloster mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und morgens war es möglich, sich auf einen kleinen Weg zu begeben, rund um das Anwesen. Da habe ich den Herbst gespürt. Der Nebel am Morgen, wo die Sonne erst mittags durchbrach und der Nebel aufriss, die Laubfärbung wie eine Farbexplosion, und ich habe es zum ersten Mal bewusst wahrgenommen in meinem Leben, wie Laub fällt, wenn kein Wind ist. Normalerweise reißt ja der Wind die Blätter von den Bäumen, und auf diesem Weg staunte ich, es war windstill, so ein Blatt nach dem anderen fiel vom Baum. Große Temperaturunterschiede gibt es, das merkt man auch am Kreislauf, und der erste Frost, wenn es zum ersten Mal unter den Schritten wieder knirscht, wenn man übers Gras geht. Die Ernte ist eingeholt, dort in der Steiermark, wo wir waren, die Kürbisfelder abgeerntet und die Kürbisreste liegen noch auf den Feldern verstreut. Habe ich vorher auch noch nie gesehen, sehr beeindruckend. Die Felder sind gepflügt, die fette Erde sichtbar morgens, wenn es feucht ist, der Tau drauf ist. Echt stark. Und jetzt in diesen Tagen, so im Herbst, erweist sich ja, was gesät wurde und wie gesät wurde, denn davon hängen ja Erfolg und Misserfolg ab. Das, was in der Ernte dann eingebracht wird. Ich möchte mal heute und am kommenden Sonntag der Frage nach dem Herbst des Glaubens nachgehen. Der Herbst des Glaubens? Wird sich mancher fragen, was ist das? Ich lese immer wieder mal ein Buch von einem kanadischen Baptistenpastor, Mark Buchanan. Spiritual Rhythm heißt dieses Buch, und da geht es um die verschiedenen Jahreszeiten eines Glaubenslebens. Das Buch ist leider bis jetzt nur in Englisch erhältlich. Es gibt nur ein oder zwei Bücher bis jetzt auf Deutsch übersetzt. Aber ich möchte einfach dieses Buch ein Stückchen euch vorstellen und als Grundlage auch der Predigt nehmen, heute und am kommenden Sonntag, aber auch adaptieren auf uns. Wenn die Bibel von Saat und Ernte spricht, und das geschieht an vielerlei Stelle im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wenn Jesus Gleichnisse benutzt zum Beispiel, wird eins deutlich. Du bekommst das heraus, was du vorher reingelegt hast. Und noch mehr, du bekommst noch mehr heraus, als du vorher reingelegt hast. Wenn ich hier diese schönen Ähren sehe, sehe ich zwei verschiedene Arten hiervon. Ich weiß nicht, ob das gut sichtbar ist und wer sich damit auskennt. Was sind das für Getreidesorten hier? Weizen, Gerste, zu erkennen in den langen Grannen. Zwei verschiedene Sorten. Das heißt, aus einem Weizenkorn werden ganz viele Weizenkörner, aus einem Gerstenkorn werden ganz viele Gerstenkörner. Sortenreihen. Aus einer Sorte wächst die gleiche Sorte und potenziert sich, vervielfältigt sich. Das heißt, wir bekommen viel mehr heraus als das, was wir vorher reinlegen. Für mich ist das ein Wunder, dass aus einem Korn eine ganze Ähre wird und dass der Halm das aushält von der Statik. Genauso ist das ja auch im Alltag. Welcher Investor, guter Banker, nicht die Bad Banks, die guten Banker, sie investieren ja, damit es Gewinn gibt. Das heißt, sie legen das Geld ja nicht irgendwo weg, sondern es wird investiert, damit es Gewinn bringt. Oder ein Bäcker kauft die Zutaten ein, um daraus mehr zu machen. Wenn man den reinen Einkaufspreis der Rohstoffe nimmt und dann den Preis eines Brotes, da inzwischen ist ja ganz viel passiert und hinterher kommt was Großartiges oder auch Teures bei raus. Es wird mehr. Genauso ist das mit Saat und Ernte. Es geht ja darum, etwas zu vermehren, wenn aus einem Korn viele Körner werden. Und wie ist das mit dem Alltag unseres Lebens? Wie ist das da, wenn sich das, was wir im Leben einbringen, von uns geben, sich vermehrt, wenn das mehr wird? Das kann im Negativen, im Bösen geschehen, wenn Geschwätz und Gerüchte und Nachrede sich vermehren. Das zieht Kreise und richtet Schaden an. Und im Guten, Freundlichkeit vermehrt sich, Ermutigung vermehrt sich, Liebe wird mehr. Und das, was wir einbringen und von uns geben, und das wird eben vermehrt, bis es zur Ernte kommt. Im Herbst des Glaubens kommt es auf zwei Dinge an. Erstmal, was wir säen und wie wir das säen. schauen wir erstmal hin, was wir säen. Dazu möchte ich Galater 6, Vers 7 bis 10 vorlesen, nach der Übersetzung der Basisbibel. Dort steht: Täuscht euch nicht, sagt Paulus, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner irdischen Gesinnung sät, wird aus seiner Gesinnung Verderben ernten. Wer aber auf dem Boden des Heiligen Geistes sät, wird aus dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Richtige zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Das erinnert mich daran und mahnt mich auch, vorsichtig und achtsam mit dem zu sein, was ich sähe. Also achten wir darauf, was wir säen. Denn jeder von uns, das gehört zu unserem Leben dazu, sät etwas in seinem Leben. Entweder auf dem Boden der irdischen Gesinnung, wie es hier übersetzt wird, oder auf das Fleisch, wie Luther übersetzen würde, oder auf dem Boden des Heiligen Geistes, auf den Geist, wie Luther sagen würde. Beides gleichzeitig zu tun, ist Ressourcenverschwendung. Und es wird nicht wirklich gelingen. Daher, wir haben es hier vorhin gesungen im Lobpreis, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Das weist uns ja darauf hin, wie zerrissen ein Herz manchmal ist. Das heißt, wo wir säen, auf welchen Boden und was später auch welche Früchte tragen wird. Die Bitte, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, das sich klar positioniert. Denn man kann ja auf sein Fleisch säen, so würde Paulus das beschreiben. Das heißt, Dinge und Verhaltensweisen kultivieren, die uns selbst täuschen und mit Gott Spott treiben. Paulus ist da sehr deutlich in seinen Worten. Das heißt, auch Sünde kann kultiviert werden und bekommt dadurch eine harmlosere Gestalt. Man gewöhnt sich daran und das ist dann auch steigerungsfähig. Geld, Sex und Macht sind die großen Versuchungen aller Zeiten, wenn sie in sündhafter Weise missbraucht werden. An dieser Stelle achten wir darauf, was wir säen. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, sagt Paulus. Das heißt, was der Mensch sät, wird er ernten. Das gehört irgendwo zusammen. Das heißt, hier lässt sich etwas kultivieren, was letztlich die Beziehung zu Gott zerstört, zu mir selbst und auch zum Nächsten. Aber es gibt ja auch eine gute Nachricht dabei und das verschweigt Paulus ja nicht. Wir können uns nämlich frei entscheiden und selbst wählen, was wir säen. Das liegt an uns. Es geschieht nicht irgendwie zufällig. Das heißt, ich kann wählen, denn ich habe von Gott den Heiligen Geist erhalten und kann das sehen, was Gottes Geist gefällt. Das ist doch was Wunderbares. Ich kann entscheiden. Gottes Geist leitet uns dabei. Und ich kann die Verheißung des Heiligen Geistes in meinem Leben auch kultivieren. Friede, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Liebe und so weiter, das lässt sich noch weiter fortsetzen. Und dann kann ich, wenn ich die Ernte einhole, etwas Gutes einholen. Das, was wert ist, dann angehäuft zu werden. Und was ist gut? Ich denke, das Gottesdienstprogramm hat gleich auf der Titelseite einen guten Hinweis dazu. Micha 6, Vers 8. Wir sind ja keine Dummen, Unwissenden, sondern es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich glaube, wenn man das sät, wird man eine gute Ernte bekommen. Da wird etwas Gutes kultiviert und heranreifen. Allerdings gibt es ja auch die täglichen Impulse, die nicht so gut sind. Da gibt es so wenige, wenn wir einen richtig guten Tag haben, oder viele schlechte Impulse, wenn wir einen bösen Tag haben. Und die Form dieser Impulse variiert ja durchaus. Da gibt es Gedanken, die nicht gut sind, gegen uns und über andere. Da gibt es Handlungen, die uns selber und anderen schaden. Da gibt es Emotionen, die Schaden anrichten und Gewohnheiten, die wir pflegen und kultivieren. Die Liste lässt sich ja beliebig weiter fortsetzen. Wie schön wäre es dann, zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, ich möchte ein Leben in sündloser Perfektion haben. So einen sündlosen Idealzustand, so paradiesische Zustände, wo ich mir gar keine Gedanken mehr machen muss über das, was gut und böse ist, weil es nur das Gute gibt. Aber immerhin, wir leben ja außerhalb von Eden. Das Paradies und das Leben ohne Sünde sind uns Menschen verloren gegangen. Das heißt, wir stecken, so würde Paulus das beschreiben, in einem Kampf zwischen Geist und Fleisch, in dieser Spannung. Das heißt, wir stehen einerseits auf diesem Boden irdischer Gesinnung, das, was uns hier wichtig ist und nicht nach Gott fragt, um das mal schwarz-weiß zu malen. oder auf dem Boden des Heiligen Geistes, das, was nach Gott fragt. Und damit geht es uns nicht anders als den großen biblischen Vorbildern. Ich denke zum Beispiel an Petrus, der in dieser Spannung lebte, ganz nah bei Jesus und sich doch wieder distanziert von ihm zu haben. Oder Paulus, der sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich retten vor dem Gericht Gottes? Und dann sagt er, Gott sei Dank für Jesus Christus. Oder Jesus selbst, der war ja auch nicht frei von Versuchungen. Der konnte sich auch entscheiden oder lebt auch in dieser Spannung. Wo zieht's mich hin? Bleibe ich als Sohn Gottes in diesem Verhältnis zum Vater? Oder mache ich mein eigenes Ding? Diese Spannung gehört offensichtlich zum Leben dazu, auch von frommen Menschen und Vorbildern. Aber wie können wir in dieser Spannung leben? Vielleicht ist Folgendes ganz gut und hilfreich, aber das ist sicher Übungssache. Da bin ich am Anfang oder auch mittendrin. Wenn so ein Impuls kommt, der nicht gut ist und sündhaft ist, einen Moment innehalten und sich dann entscheiden, das sehe ich jetzt nicht. Oder wenn die Sünde an der Tür klopft, einen Moment innehalten, sich entscheiden, dazu öffne ich jetzt nicht. Wir als Christen haben ja ein großes Privileg, dass wir Gedanken, die uns beschäftigen, bedrängen und auch versuchen, bei Jesus abgeben können. Sagen, stopp, das möchte ich nicht an mich heranlassen, auch wenn das jetzt direkt an der Tür klopft oder meine Gedanken beherrschen möchte. Das gebe ich Jesus ab. Das unterstelle ich ihm. Aber es braucht diesen Moment des Innehaltens. Und das ist ein Moment, in dem das Gute geschieht. In dem der Heilige Geist nämlich zum Zug kommt. Offensichtlich braucht es diese Momente im Leben. Meistens verpasst man die. Und dann kommen wenig gute Dinge raus. Aber wenn man diesen Moment wirklich bewusst nutzt und sagt, jetzt halte ich mal inne und sage zu dem einen Nein, dann kann ich zu Gottes Geist Ja sagen. Wenn der Heilige Geist zum Zug kommt und sagt, ich zeige dir einen besseren Weg, meinen Weg, sehe auf den Heiligen Geist, dann wirst du das ewige Leben ernten. Auch diese Verheißung gehört dazu. So zu leben ist nicht einfach. Das spüre ich jeden Tag in meinem Alltag, weil es viele Dinge gibt, die uns herausfordern. Und oft in all dem, was auf uns einstürzt und einstürmt, wenig Bewusstsein für das bleibt, diesen Moment zu erwischen. Aber ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist möglich. Denn jede Versuchung, jede Herausforderung, Böses zu säen, bringt auch gleichzeitig die Entscheidung mit sich, dazu Nein zu sagen. Und Ja zu sagen. Zu der Führung durch Gottes Geist. Und damit das Reich Gottes zu kultivieren. Das heißt, Gottes Geist fordert uns nicht nur heraus, Nein zu sagen, sondern stärkt und ermächtigt uns auch gleichzeitig, die Sünde von ihrem Platz zu verweisen, ins Auszustellen. Denn Sünde kennt kein Fair Play. In der vergangenen Woche gab es ja die WM-Qualifikationsspiele, mehr oder weniger erfolgreich, so wie es jetzt weitergeht. Aber da gab es ja auch Schiedsrichter, die auf die Regeln geachtet haben. Und ich glaube, dass Sünde so etwas ist, das fault, das nicht Fair Play spielt und auch den Sinn eines Spiels zerstört. Und dann gibt es den Platzverweis durch Gottes Geist. Ich glaube, dass Gottes Geist uns nicht nur befähigt, dem Bösen abzusagen, sondern dem Guten zuzusagen. Das bitte nicht vergessen. Oft kämpfen wir ja gegen Versuchungen, gegen Dinge, die uns bedrängen, uns das Leben schwer machen. Und gegen Gewohnheiten. Das kostet ganz viel Kraft. Aber zu dem Nein zu diesen Dingen gehört auch das Ja zu Gottes Geist, dem Bösen abzusagen, dem Guten zuzusagen. Zum Alltag eines Christen gehört es, Versuchungen zu erleben und im Kampf zwischen Fleisch und Geist zu stehen. Aber immerhin, es ist uns ja gesagt, was gut ist, was der Mensch, was Gott von uns fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. In jedem Fall gilt ja, wenn das biblische Bild, was immer wieder erscheint, stimmt, wir ernten, was wir säen. Und was wir säen, bestimmt die Ernte und was sich vermehrt. An Gutem und an Bösem. Es gibt ja viele Dinge, die uns einladen, auf das Fleisch zu säen, so wie Paulus das formuliert. Jede Störung, die mich aus dem Konzept bringt. jede Kritik, die mich umhaut, jede Versuchung, der ich erliege, jede irritierende Person, mit der ich nicht zurechtkomme. Aber es geht auch anders. Ich glaube, es gibt einen Weg, den der Heilige Geist uns weist. Das ist der Weg des Friedens, der Freude, der Liebe und auch der Selbstbeherrschung. Wenn wir diese Saat säen, dann vermehrt sich das. Das wird dann groß und multipliziert sich. Im Guten und im Bösen. Wir ernten, was wir säen. Und wir können erwarten, dass sich das, was wir säen, auch vermehrt. Im Guten und im Bösen. Das ist eigentlich ganz einfach und gleichzeitig eine ganz schwere Erkenntnis. Ein zweiter Punkt. Es kommt darauf an, wie wir säen. Wie säen wir eigentlich? Paulus spricht davon, was wir säen und was dann dabei herauskommt, aber auch, wie wir säen. Das haben wir eben in der Textlesung vor der Predigt gehört. Ich möchte trotzdem nochmal diese Verse erwähnen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, 6 bis 11. Da steht, deshalb sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott hat aber die Macht, euch jede Gabe mehr als aufzuwägen. Das heißt, da vermehrt sich etwas. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ich glaube noch viel mehr. Und ihr habt immer noch mehr als genug für alle möglichen wohltätigen Zwecke. Damals ging es um eine Spendensammlung für die Gemeinde. Und so heißt es ja in der Heiligen Schrift, er, gemeint ist Gott, verteilt Spenden unter den Armen, seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott gibt also Samen zum Säen und das Brot zur Speise. Er wird euch auch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Das heißt, Gott schafft schon die besten Voraussetzungen, dass wir etwas investieren können und dass etwas heranwächst. Und dann, und euer gerechtes Handeln lässt er Frucht bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott. Das sind doch großartige, verheißungsvolle Worte. Also auch da kommt es darauf an, wie wir säen, wenn wir säen. Großzügig säen. Ich staune, dass Gott selbst uns das Saatgut dafür zur Verfügung stellt, um in diesem Bild zu bleiben. Und dann auch so säen, dass es dem Heiligen Geist gefällt. Das heißt, auf diesen Boden säen. Ich glaube, darauf kommt es an. Und das bringt dann auch gute Frucht in unserem Leben. Wie ist das eigentlich bei uns mit der Sehnsucht nach geistlichem Wachstum? Ich höre das immer wieder, dass die Sehnsucht da ist, Gott näher zu sein, in seinem Glauben zu wachsen, ein geistliches Wachstum zu erleben. Ich glaube, dass viele investieren und säen in der Sehnsucht nach geistlichem Wachstum. Und die Beobachtung durch die Zeiten zeigt, dass wer Zeit und Gaben und Geld bewusst ins Reich Gottes investiert, lebt zufrieden in seiner Gottesbeziehung und damit gesegnet zu sein und auch im Verhältnis und in der Loyalität zur Gemeinde. Ich glaube, dass sich an der Großzügigkeit, mit dem jemand gibt, viel erkennen lässt und das auch zum geistlichen Wachstum beiträgt. Denn da, wo etwas investiert wird, wächst etwas. Zeit, Gaben und Geld im Reich Gottes investiert. Statistiken zum geistlichen Wachstum lassen aber auch die andere Seite erkennen. Hier möchte ich den Kollegen Mark Buchanan zitieren. Er hat eine Statistik aus kanadischen Baptistengemeinden, die gerade mal 2 Jahre alt ist, in seinem Buch. Er sagt, wer wenig gibt und sät, gilt natürlich für Kanada, klagt mehr. Es gibt chronische Enttäuschungen, wenn jemand wenig gibt und viel für sich behält und nicht teilt. Und er sagt, wer am meisten kritisiert, gehört in der Regel nicht zu denen, die wirklich den Zehnten geben. Oder gehören nicht zu denen, die mitarbeiten in einer Gemeinde, sondern sie kritisieren am meisten. Denn warum sollte jemand Zeit, Kraft, Geld und Gaben in etwas investieren, was er für wenig sinnvoll, für wenig rechtgläubig, fromm genug und wenig nützlich hält? Diese Frage wirft er auch auf. Andererseits, geben in welcher Form auch immer, sagt er, ist weniger eine Folge daraus, dass jemand über eine Gemeinde glücklich ist, sondern umgekehrt. Geben macht froh und glücklich, auch wenn die Gemeinde nie perfekt ist. Da verändert sich an dieser Stelle etwas. Das heißt, sagt er, Menschen geben nicht, weil sie eine Gemeinde so sehr lieben, sondern sie lieben die Gemeinde so sehr, weil sie geben. Weil in dem, was man tut, die Liebe wächst. Jesus sagt ja auch, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Interessant, die Reihenfolge an dieser Stelle. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das heißt, das Herz folgt dem Schatz und nicht umgekehrt. Das Herz folgt dem Schatz und nicht der Schatz folgt dem Herz. Und ich glaube, dass das ganz praktisch gilt für alle Formen von Beziehungen, Freundschaften, in Ehen, in Familienstrukturen, Verhältnis zwischen Vater und Kind oder Mutter und Kind, auch in der Gemeinde. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das heißt, das Herz folgt dem Schatz. Ruhig investieren, auch wenn das, worin ich investiere, nicht perfekt erscheint. Oder wenn die Ehe in einer Krise ist, kann ich diese Krise weiter kultivieren. Oder ich kann sagen, ich reiße mich nochmal zusammen, ich gebe mir einen Ruck, investiere in das Gute und hoffe, dass der Partner, die Partnerin das auch will. Ich glaube, das ist ein mühsamer Prozess. Aber ich glaube, dass da, wo dein Schatz ist, auch dein Herz ist. Das heißt, das Herz folgt dem Schatz und nicht umgekehrt. Da, wo wir investieren, auch was uns Mühe kostet, in der Hoffnung, dass etwas Gutes daraus wird, ich glaube, dass diese Investition sich lohnt. Achten wir also darauf, was wir säen und wie wir säen. Aber noch ein letzter Gedanke. Ich glaube, es kommt darauf an, überhaupt etwas zu säen, etwas zu tun, etwas daraus zu machen, was Gott uns anvertraut. Wenn das stimmt, was Paulus an diesen beiden Stellen schreibt, im Galaterbrief und im 2. Korintherbrief, dass Gott uns Dinge zur Verfügung stellt und wir etwas daraus machen sollen, bitte auf jeden Fall säen, die Dinge nicht bei sich und festbehalten. Es gibt ja Menschen, die in der Regel Gutes säen, großzügig, andere sparsam. Es gibt auch Menschen, die Böses säen. Es gibt aber auch die, die überhaupt nichts säen oder wo es wenig erkennbar ist. Das heißt, wer nichts oder wenig sät, der wird weder im Guten noch im Bösen etwas ernten können. Das heißt, wo wenig investiert wird oder nichts, kann auch nichts wachsen. Eigentlich schade darum, das gute Land, unser Leben. Der fruchtbare Boden, alles vorbereitet, alles da. Das gute Saatgut, was Gott uns gibt, aber keine Ernte. Das finde ich tragisch. Dann entsteht Brachland und durch das Entropiegesetz Unkraut und Verwüstung. Das Ganze verfällt. Wahrscheinlich gehört hier keiner zu dieser Art von Menschen. Aber wenn jemand doch da ist, der nicht weiß, was er machen soll mit seinem Saatgut, möchte einfach Mut machen. Jeder von uns hat von Gott Dinge anvertraut bekommen. Bitte mach was draus. Sähe das ein. Und wenn es erstmal wenig ist, wenn du Angst hast, Dinge für Reich Gottes zu investieren, fang im Kleinen an und schau, was wächst. Und dann werde großzügig dabei. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das lohnt sich. Denn aus einer guten Saat, die Gott uns gibt, kann etwas Gutes heranwachsen und es gibt eine gute Ernte. Selbst wenn du nur wenig säest, fang an. Mach's. Denn es ist dir ja gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Amen.